Kapitel 16. Ein Zufluchtsort. Die englischen Reformatoren hatten, während sie den Lehren des Romanismus entsagten, viele seiner Formen beibehalten. Auf diese Weise wurden dem Gottesdienst der Kirche Englands viele seiner Gebräuche und Formen einverleibt, wenn auch der Anspruch und das Glaubensbekenntnis Roms verworfen wurden. Man behauptete, dass diese Dinge keine Gewissensfragen seien, weil sie in der Heiligen Schrift nicht geboten, deshalb auch nicht wesentlich und weil sie nicht verboten, auch eigentlich nicht Unrecht seien. Ihre Befolgung diene dazu, die Kluft, welche die protestantischen Kirchen von Rom trenne, zu verringern. Und man betonte, dass sie die Annahme des protestantischen Glaubens seitens der Anhänger Roms erleichtern würden. Den Anhängern am Alten und den Kompromissbereiten schienen diese Gründe überzeugend zu sein. Es gab jedoch noch eine andere Gruppe, die nicht so urteilte. Die Tatsache, dass diese Gebräuche dahin zielten, die Kluft zwischen Rom und der Reformation zu überbrücken, war in ihren Augen ein endgültiges Argument gegen ihre Beibehaltung. Sie sahen sie als Zeichen der Sklaverei an, von der sie befreit worden waren und zu der sie nicht zurückkehren wollten. Sie waren der Ansicht, dass Gott die Verordnungen zu seiner Verehrung in seinem Worte niedergelegt habe und dass es den Menschen nicht freistehe, etwas hinzuzufügen oder davon wegzunehmen. Der erste Anfang des großen Abfalls bestand darin, dass man die Autorität Gottes durch die der Kirche zu ergänzen suchte. Rom fing an zu verordnen, was Gott nicht verboten hatte, und kam schließlich dahin, das zu verbieten, was Gott ausdrücklich befohlen hatte. Viele wünschten ernstlich, zu der Reinheit und Einfachheit zurückzukehren, welche die erste Gemeinde kennzeichneten. Sie betrachteten viele der in der englischen Kirche eingeführten Gebräuche als Denkmäler des Götzendienstes und konnten sich nicht mit gutem Gewissen an ihrem Gottesdienst beteiligen. Die Kirche jedoch, unterstützt von der staatlichen Macht, gestattete keine Abweichung von ihren Formen. Der Besuch ihrer Gottesdienste wurde vom Gesetz verlangt und unerlaubte religiöse Versammlungen waren bei Anordnung von Kerker, Verbannung und Todesstrafe untersagt. Am Anfang des 17. Jahrhunderts erklärte der eben auf den Thron gelangte König von England seine Entschlossenheit, die Puritaner zu zwingen, sich entweder den anderen anzupassen, oder er würde sie aus dem Lande hinaushetzen oder ihnen noch Schlimmeres tun. Gejagt, verfolgt und eingekerkert konnten sie in der Zukunft keine Hoffnung auf bessere Tage erspähen und viele kamen zu der Überzeugung, dass für solche, die Gott der Stimme ihres eigenen Gewissens gemäß dienen wollten, England für immer aufgehört habe, ein bewohnbares Land zu sein. Etliche entschlossen sich schließlich, in Holland Zuflucht zu suchen. Sie mussten Schwierigkeiten, Verluste und Gefängnis erleiden. Ihre Absichten wurden durchkreuzt und sie selbst in die Hände ihrer Feinde verraten, aber ihre unerschütterliche Beharrlichkeit setzte sich endlich durch und sie fanden Zuflucht an der freundschaftlichen Küste der Holländischen Republik. Durch die Flucht hatten sie ihre Häuser, ihre Güter und ihren Lebensunterhalt verloren. Sie waren Fremdlinge in einem fremden Land unter einem Volk von anderer Sprache und anderen Sitten. Sie mussten neue und ungewohnte Beschäftigungen ergreifen, um ihr Brot zu verdienen. Männer von mittlerem Alter, die ihr Leben mit Ackerbau zugebracht hatten, mussten nun dies oder jenes Handwerk erlernen. Aber freudig fügten sie sich in jede Lage und verloren keine Zeit mit Müßiggang oder Unzufriedenheit. Wenn auch oft von Armut bedrückt, lobten sie doch Gott für die Segnungen, die er ihnen gewährte, und fanden ihre Freude in ungestörter geistlichen Gemeinschaft. Sie wussten, dass sie Pilger waren und schauten nicht viel auf irdische Dinge, sondern hoben ihre Augen auf gen Himmel, ihrem liebsten Heimatland, und beruhigten ihr Gemüt. In Verbannung und Ungemach erstarkten ihre Liebe und ihr Glaube. Sie vertrauten auf die Verheißungen Gottes, und er verließ sie in Zeiten der Not nicht. Seine Engel standen ihnen zur Seite, um sie zu ermutigen und zu unterstützen. Und als Gottes Hand sie übers Meer zu weisen schien, nach einem Lande, wo sie für sich selbst einen Staat gründen und ihren Kindern das kostbare Erbe religiöser Freiheit hinterlassen konnten, folgten sie ohne Zagen willig dem Pfad der Vorsehung. Gott hatte Prüfungen über sein Volk kommen lassen, um es auf die Erfüllung seiner Gnadenabsichten vorzubereiten. Die Gemeinde war erniedrigt worden, damit sie erhöht würde. Gott war im Begriff, seine Macht zu ihren Gunsten zu entfalten und der Welt aufs Neue einen Beweis zu geben, dass er die nicht verlassen wird, die ihm vertrauen. Er hatte die Ereignisse so gelenkt, dass der Zorn Satans und die Anschläge böser Menschen seine Ehre fördern und sein Volk an einen Ort der Sicherheit bringen mussten. Verfolgung und Verbannung bahnten den Weg zur Freiheit. Als sich die Puritaner zuerst gezwungen fühlten, sich von der englischen Kirche zu trennen, schlossen sie untereinander einen feierlichen Bund als freies Volk des Herrn in allen seinen Wegen, die ihnen bekannt wurden oder noch bekannt gemacht würden, gemeinsam zu wandeln. Dies war der wahre Geist der Freiheit, die lebendige Grundlage des Protestantismus. Mit diesem Vorsatz verließen die Pilger Holland, um in der neuen Welt eine Heimat zu suchen. John Robinson, ihr Prediger, der durch göttliche Vorsehung verhindert war, sie zu begleiten, sagte in seiner Abschiedsrede an die Auswanderer: Geschwister, wir werden nun voneinander gehen, und der Herr weiß, ob ich euch, solange ich lebe, je wiedersehen werde. Wie der Herr es aber fügt, ich befehle euch vor Gott und seinen heiligen Engeln, mir nicht weiter zu folgen, als ich Christus gefolgt bin. Falls Gott euch durch ein anderes Werkzeug irgendetwas offenbaren sollte, so seid ebenso bereit, es anzunehmen, wie zur Zeit, da die Wahrheit durch mein Predigtamt annahmt. Denn ich bin sehr zuversichtlich, dass der Herr noch mehr Wahrheit und Licht aus seinem heiligen Wort hervorbrechen lassen wird. Was mich anbetrifft, so kann ich den Zustand der reformierten Kirchen nicht genug beklagen, die in der Religion bis zu einer gewissen Stufe gelangt sind und nicht weitergehen wollen, als die Werkzeuge ihrer Reformation gegangen sind. Die Lutheraner sind nicht zu veranlassen, über das hinauszugehen, was Luther sah. Und die Calvinisten, seht ihr, bleiben da stecken, wo sie von jenem großen Gottesmann, der noch nicht alle Dinge sah, gelassen wurden. Dies ist ein sehr beklagenswertes Elend, denn wenn jene Männer auch in ihrer Zeit brennende und scheinende Lichter waren, so erkannten sie doch nicht alle Ratschläge Gottes. Sie würden aber, lebten sie jetzt, ebenso bereit sein, weiteres Licht anzunehmen, wie sie damals bereit waren, das erste zu empfangen. Denkt an euer Gemeindegelöbnis, in welchem ihr euch verpflichtet habt, in allen Wegen des Herrn zu wandeln, wie sie euch bekannt geworden sind oder noch bekannt werden. Denkt an euer Versprechen und euren Bund mit Gott und miteinander, alles Licht und alle Wahrheit, so euch noch aus seinem geschriebenen Worte kundgetan werden soll, anzunehmen. Dennoch habt Acht, ich bitte euch, was ihr als Wahrheit annehmt. Vergleicht es, wägt es mit anderen Schriftstellen der Wahrheit, ehe ihr es annehmt, denn es ist nicht möglich, dass die christliche Welt so plötzlich aus solch einer dichten antichristlichen Finsternis herauskomme und ihr dann auf einmal die vollkommene Erkenntnis aufgehe. Es war das Verlangen nach Gewissensfreiheit, das die Pilger begeisterte, den Schwierigkeiten der langen Reise über das Meer mit Mut zu begegnen, die Beschwerden und die Gefahren der Wildnis zu erdulden und unter Gottes Segen an der Küste Amerikas den Grund zu einer mächtigen Nation zu legen. Doch konnten die Pilger, so aufrichtig und gottesfürchtig sie auch waren, den großen Grundsatz religiöser Freiheit noch nicht begreifen. Die Freiheit, für welche sie so viel geopfert hatten, um sie sich zu erwerben, gewährten sie anderen nicht bereitwillig in gleichem Maße. Sehr wenige selbst der hervorragendsten Denker und Sittenlehrer des 17. Jahrhunderts hatten einen richtigen Begriff von jenem herrlichen, dem Neuen Testament entstammenden Grundsatz, der Gott als den einzigen Richter des menschlichen Glaubens anerkennt. Die Lehre, dass Gott der Gemeinde das Recht verliehen habe, die Gewissen zu beherrschen und Ketzerei zu bezeichnen und zu strafen, ist einer der tief eingewurzelten päpstlichen Irrtümer. Während die Reformatoren das Glaubensbekenntnis Roms verwarfen, waren sie nicht gänzlich frei von seinem Geist der Unduldsamkeit. Die dichte Finsternis, in welche während der langen Zeit seiner Herrschaft die gesamte Christenheit gehüllt war, war selbst jetzt noch nicht völlig gewichen. Einer der leitenden Prediger in der Kolonistensiedlung der Massachusetts Bay sagte: Duldung machte die Welt antichristlich, und die Kirche hat sich durch die Bestrafung der Ketzer nie Schaden zugezogen. In den Kolonien wurde die Verordnung eingeführt, dass in der zivilen Regierung nur Kirchenglieder eine Stimme haben sollten. Es wurde eine Art Staatskirche gegründet. Jeder musste zum Unterhalt der Geistlichkeit beitragen, und die Behörden wurden beauftragt, die Ketzerei zu unterdrücken. Somit war die weltliche Macht in den Händen der Kirche. Es dauerte nicht lange, bis diese Maßnahmen zu der unausbleiblichen Folge führten: Verfolgungen. 11 Jahre nach der Gründung der ersten Kolonie kam Roger Williams nach der neuen Welt. Gleich den früheren Pilgervätern kam er, um sich der Religionsfreiheit zu erfreuen. Aber im Gegensatz zu ihnen sah er, was so wenige zu seiner Zeit sahen, dass diese Freiheit das unveräußerliche Recht aller Menschen ist, wie ihr Glaubensbekenntnis auch lauten mag. Er war ein ernster Forscher nach Wahrheit und hielt es, wie auch Robinson, für unmöglich, dass sie schon alles Licht aus dem Worte Gottes erhalten hätten. Williams war der erste Mann im neueren Christentum, der die zivile Verwaltung auf die Lehre von Gewissensfreiheit und der Gleichberechtigung der Anschauungen vor dem Gesetz gründete. Er erklärte, dass es die Pflicht der Behörde sei, Verbrechen zu verhindern, dass sie aber nie das Gewissen beherrschen dürfe. Das Volk oder die Behörden, sagt er, mögen entscheiden, was der Mensch dem Menschen schuldig ist. Versuchen sie aber, einem Menschen seine Pflicht gegen Gott vorzuschreiben, so tun sie, was nicht ihres Amtes ist, und man kann sich nicht mit Sicherheit auf sie verlassen. Denn es ist klar, dass der Magistrat, wenn er die Macht hat, heute diese und morgen jene Meinungen oder Bekenntnisse vorschreiben mag, wie es in England von den verschiedenen Königen und Königinnen und in der römischen Kirche von etlichen Päpsten und Konzilien getan worden ist, so dass der Glaube zu einem einzigen Chaos würde. Den Gottesdiensten der Staatskirche beizuwohnen, wurde unter Androhung von Geld und Gefängnisstrafe verlangt. Williams missbilligte dieses Gesetz, denn die schlimmste Satzung im englischen Gesetzbuch sei die, welche den Besuch der Landeskirche verlange. Leute zu zwingen, sich mit Andersgläubigen zu vereinen, erachtete er als eine offene Verletzung ihrer natürlichen Rechte. Religionsverächter und Unwillige zum öffentlichen Gottesdienst zu schleppen, hieße Heuchelei verlangen. Niemand sollte zur Anbetung oder zur Unterstützung eines Gottesdienstes gegen seine Zustimmung gezwungen werden. Was, riefen seine Gegner erstaunt über seine Grundsätze aus, ist nicht der Arbeiter seines Lohnes wert? Ja, erwiderte er, von denen, die ihn in Anspruch nehmen. Roger Williams wurde als ein getreuer Prediger, ein Mann von seltenen Gaben, von unbeugsamer Rechtschaffenheit und echter Güte geachtet und geliebt. Doch konnte man es nicht vertragen, dass er so entschieden den zivilen Behörden das Recht absprach, Macht über die Kirche zu haben, und dass er religiöse Freiheit verlangte. Die Anwendung dieser neuen Lehre, behauptete man, würde die Grundlage der Regierung des Landes untergraben. Er wurde aus den Kolonien verbannt und sah sich schließlich gezwungen, um der Verhaftung zu entgehen, inmitten der Kälte und der Stürme des Winters in den Urwald zu fliehen. 14 Wochen lang, so schrieb er, musste ich mich in der bitteren Jahreszeit herumschlagen, nicht wissen, was Brot oder Bett heißt. Die Raben speisten mich in der Wüste. Ein hohler Baum diente ihm oft als Obdach. Auf diese Weise setzte er seine mühevolle Flucht durch den Schnee und den pfadlosen Wald fort, bis er bei einem Indianerstamm Zuflucht fand, dessen Vertrauen und Liebe er gewann, während er sich bemühte, ihnen die Wahrheiten des Evangeliums zu predigen. Nach Monaten wechselvollen Wanderns kam er schließlich an die Küste der Narragansett Bay und legte dort den Grund des ersten Staates der Neuzeit, der im vollsten Sinne das Recht religiöser Freiheit anerkannte. Der Grundsatz, auf dem die Kolonie des Roger Williams beruhte, lautete, dass jeder Mann das Recht haben sollte, Gott nach den Vorschriften seines eigenen Gewissens zu verehren. Sein kleiner Staat, Rhode Island, wurde der Zufluchtsort der Unterdrückten und er wuchs und gedieh, bis seine Grundsätze, bürgerliche und religiöse Freiheit, auch die Ecksteine der amerikanischen Republik wurden. In jenem bedeutenden alten Schriftstück, das diese Männer als ihre Verfassung, die Unabhängigkeitserklärung, aufstellten, sagten sie: Wir halten diese Wahrheiten als selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass ihnen der Schöpfer gewisse, unveräußerliche Rechte verliehen hat, dass zu diesem Leben Freiheit und Erlangung des Glücks gehören. Und die Verfassung sichert in den deutlichsten Ausdrücken die Unverletzlichkeit des Gewissens zu. Keine religiöse Prüfung soll je erforderlich sein zur Bekleidung irgendeines öffentlichen Vertrauensposten in den Vereinigten Staaten. Der Kongress soll kein Gesetz erlassen, das die Einführung einer Religion bezweckt oder deren freie Ausübung verbietet. Die Verfasser der Konstitution erkannten den ewigen Grundsatz an, dass die Beziehungen des Menschen zu seinem Gott über der menschlichen Gesetzgebung stehen und dass sein Gewissensrecht unveräußerlich ist. Es waren zur Begründung dieser Wahrheit keine Vernunftschlüsse erforderlich. Wir sind uns ihrer in unserem eigenen Herzen bewusst. Dieses Bewusstsein ist es, dass, den menschlichen Gesetzen Trotz bietend, so viele Märtyrer in Qualen und Flammen standhaft machte. Sie fühlten, dass ihre Pflicht gegen Gott übermenschliche Verordnungen erhaben sei und dass Menschen keine Autorität über ihr Gewissen ausüben könnten. Es ist dies ein angeborener Grundsatz, den nichts auszutilgen vermag. Kongressurkunden der Vereinigten Staaten, Serie Nummer 200, Urkunde 271. Als sich die Kunde von einem Land, in dem jeder die Frucht seiner eigenen Arbeit genießen und den Überzeugungen seines eigenen Gewissens folgen könnte, in den Ländern Europas verbreitete, wanderten Tausende nach Nordamerika aus. Die Kolonien vermehrten sich rasch. Massachusetts bot durch eine besondere Verordnung den Christen jeder Nation, die sich über den Atlantischen Ozean flüchteten, um Kriegen, Hungersnot oder der Unterdrückung ihrer Folgung zu entgehen, freundliche, unentgeltliche Aufnahme und Hilfe an. Somit wurden die Flüchtlinge und die Unterdrückten durch gesetzliche Verordnungen Gäste des Staates. In den ersten 20 Jahren nach der Landung in Plymouth hatten sich ebenso viele tausend Pilger in Neuengland niedergelassen. Um ihr Ziel zu erreichen, waren sie zufrieden, sich durch ein enthaltsames und arbeitsames Leben einen kargen Unterhalt verdienen zu können. Sie verlangten von dem Boden nur einen leidlichen Ertrag ihrer Arbeit. Keine goldenen Aussichten warfen ihren trügerischen Schein auf ihren Pfad. Sie waren mit dem langsamen, aber beständigen Fortschritt ihres gesellschaftlichen Gemeinwesens zufrieden. Sie ertrugen geduldig die Entbehrungen der Wildnis, bewässerten den Freiheitsbaum mit ihren Tränen und mit dem Schweiß ihres Angesichts, bis er tief Wurzel im Lande geschlagen hatte. Die Bibel galt als die Grundlage des Glaubens, als Quelle der Weisheit und als Freiheitsbrief. Ihre Grundsätze wurden zu Hause, in der Schule und in der Kirche fleißig gelehrt und ihre Früchte offenbarten sich in Wohlstand, Bildung, sittlicher Reinheit und Mäßigkeit. Man konnte jahrelang in den puritanischen Niederlassungen wohnen, ohne einen Trunkenbold zu sehen, einen Fluch zu hören oder einem Bettler zu begegnen. Der Beweis wurde geliefert, dass die Grundsätze der Bibel die sichersten Schutzmittel für nationale Größe sind. Die schwachen und abgesonderten Kolonien wuchsen zu einer Verbindung mächtiger Staaten heran und die Welt nahm mit Bewunderung den Frieden und das Gedeihen einer Kirche ohne Papst und eines Staates ohne König wahr. Doch ständig wachsende Scharen, angetrieben von Beweggründen, die von denen der ersten Pilgerväter weit verschieden waren, zog es an die Küsten Amerikas. Obgleich der einfache Glaube und der lautere Wandel eine weit verbreitete und bildende Macht ausübten, wurde deren Einfluss doch schwächer und schwächer, als die Zahl derer wuchs, die nur weltlichen Vorteil suchten. Die von den ersten Kolonisten angenommene Verordnung, das Stimmrecht und die Besetzung von Staatsämtern nur Gemeindegliedern zu gestatten, wirkte sich äußerst schädlich aus. Diese Maßnahme war eingeführt worden, um die Reinheit des Staates zu bewahren, aber sie wurde der Kirche zum Verderben. Da ein Religionsbekenntnis die Bedingung war, um das Stimmrecht zu erhalten und zu öffentlichen Ämtern zugelassen zu werden, schlossen sich viele einzig und allein aus weltlicher Klugheit der Kirche an, ohne eine Herzensänderung erfahren zu haben. So kam es, dass die Kirchen zum großen Teil aus unbekehrten Leuten bestanden und selbst unter den Predigern waren solche, die nicht nur irrige Lehren aufstellten, sondern auch nichts von der erneuernden Kraft des Heiligen Geistes wussten. Auf diese Weise zeigte es sich abermals, wie schon oft in der Kirchengeschichte seit den Tagen Konstantins bis auf unsere Zeit, wie verderblich es ist, die Kirche mit Hilfe des Staates aufbauen zu wollen und die weltliche Macht aufzufordern, das Evangelium dessen zu unterstützen, der erklärt hat: Mein Reich ist nicht von dieser Welt, Johannes 18,36. Die Verbindung der Kirche mit dem Staat, und wäre es noch so gering, führt, während sie die Welt näher zur Kirche zu bringen scheint, in Wirklichkeit die Kirche näher zur Welt. Der von Robinson und Roger Williams auf so edle Weise verteidigte Grundsatz, dass die Wahrheit fortschreitet und dass die Christen bereit sein sollten, alles Licht anzunehmen, das aus Gottes heiligen Wort scheint, wurde von ihren Nachkommen aus den Augen verloren. Die protestantischen Kirchen Amerikas und auch Europas, die so sehr begünstigt worden waren, die Segnungen der Reformation zu erhalten, drangen auf dem Pfad der Reform nicht weiter vor. Wenn auch von Zeit zu Zeit etliche treue Männer auftraten, um neue Wahrheiten zu verkündigen und lang gehegte Irrtümer bloßzustellen, so war doch die Mehrzahl, wie die Juden in den Tagen Christi oder die Päpstlichen zur Zeit Luthers, damit zufrieden, zu glauben, was ihre Väter geglaubt und zu leben, wie sie gelebt hatten. Deshalb artete ihre Religion abermals in Formenwesen aus. Und Irrtümer und Aberglaube, die man verworfen hätte, wäre die Gemeinde weiterhin im Lichte des Wortes Gottes gewandelt, wurden beibehalten und gepflegt. Auf diese Weise starb der von der Reformation eingeflößte Geist allmählich aus, bis sich in den protestantischen Kirchen ein beinahe ebenso großes Bedürfnis nach einer Reformation einstellte wie in der römischen Kirche zur Zeit Luthers. Es herrschte die gleiche weltliche Gesinnung, die gleiche geistliche Abgestumpftheit, eine ähnliche Ehrfurcht vor den Ansichten der Menschen und eine Einsetzung menschlicher Theorien anstelle der Lehren des Wortes Gottes. Der weiten Verbreitung der Bibel zu Anfang des 19. Jahrhunderts und dem großen, auf diese Weise über die Welt ergossenen Licht folgte kein entsprechender Fortschritt in der Erkenntnis der offenbarten Wahrheit oder in der religiösen Erfahrung. Satan konnte nicht, wie in früheren Zeiten, dem Volke das Wort Gottes vorenthalten, weil es allen erreichbar war. Um aber seinen Zweck auszuführen, veranlasste er viele, es gering zu schätzen. Die Menschen vernachlässigten das Suchen in der Heiligen Schrift und nahmen dadurch beständig falsche Auslegungen an und pflegten Lehren, die keinen Grund in der Bibel hatten. Als Satan bemerkte, dass seine Anstrengungen fehlschlugen, die Wahrheit durch Verfolgung zu unterdrücken, nahm er wiederum seine Zuflucht zu Zugeständnissen, wodurch einst der große Abfall und die Gründung der römischen Kirche veranlasst wurden. Er hatte die Christen verleitet, sich, wenn auch jetzt nicht mit Heiden, so doch mit jenen zu verbinden, die sich durch ihre Verehrung der Dinge dieser Welt ebenso sehr als wahre Götzendiener erwiesen hatten, wie die Anbieter der Götzenbilder. Die Folgen dieser Verbindung waren jetzt nicht weniger verderblich als in früheren Zeiten. Stolz und Verschwendung wurden unter dem Deckmantel der Religion gepflegt und die Kirchen wurden verderbt. Satan fuhr fort, die Lehren der Bibel zu verdrehen und die Überlieferungen, die Millionen zugrunde richten sollten, fassten tief Wurzel. Die Kirche hielt diese Überlieferungen aufrecht und verteidigte sie, statt um den Glauben zu kämpfen, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. So wurden die Grundsätze, für welche die Reformatoren so viel getan und gelitten hatten, herabgewürdigt.